Vielleicht können wir das erste Blatt von meiner Präsentation einblenden. Ich bin ja Wirtschaftswissenschaftler und da freue ich mich sehr über die neue Predigtreihe. Es geht um die GmbH. Und die das nicht so kennen in Deutschland, wenn man ein Unternehmen starten möchte, also irgendwie Geld verdienen möchte und selber was machen möchte, dann kann man sich eine Unternehmensform aussuchen. Dann kann man eine Aktiengesellschaft gründen, dann kann man Einzelunternehmer sein oder man kann eine GmbH gründen. Und die ist heute dran in unserer Predigt, die GmbH. Und man glaubt es kaum, aber das schließt sich ziemlich nahtlos an das, womit wir uns in den letzten Wochen beschäftigt haben. Wir hatten ja die Allianz Gebetswoche, wo das Motto war, Gott ist treu. Und die Jahreslosung, mit der haben wir uns auch beschäftigt, wo Gott sagt, ich mache alles neu, ich erneuere alles. Und das ist sehr schön und da können wir uns sehr freuen drüber. Und deswegen habe ich mal eine Frage, ich hoffe, ihr macht jetzt alle gut mit. Wer hat denn in der letzten Woche sich mal so richtig drüber gefreut, dass Gott treu ist? Und wer hat mal so richtig gedacht, ja stimmt, Gott hat jetzt alles neu gemacht? Bitte mal die Hand hoch. 1, 2, 3, 4, ja, so ein paar Leute sind, so 5, 6 Leute sind das ungefähr. Und jetzt habe ich aber noch eine zweite Frage an euch. Wer hat sich so in den letzten 2, 3 Wochen mal Sorgen gemacht? Wenn man zum Beispiel die Nachrichten gehört hat, ne, wie es mit Grönland ist und so, wie es da weitergeht, wenn man Richtung Russland gedacht hat, wenn man an unsere deutsche Wirtschaft gedacht hat, wie es da so weitergeht, dass alles den Bach runtergeht, oder vielleicht auch an die Politiker, oder wenn man selber seine eigene Krankheit erlebt hat, wenn man sich Vorsätze gemacht hat und dann kriegt man das doch nicht so richtig hin und ist ein bisschen hoffnungslos mit sich selber vielleicht. Doch wer passt in diese Kategorie? Ich bin sehr beruhigt, das ist eigentlich kein gutes Zeichen, aber dann macht vielleicht diese Predigt Sinn. Es ist irgendwie so, ne, wir beschäftigen uns damit, Gott macht alles neu, wir beschäftigen uns damit, Gott ist treu und trotzdem in unserem Alltag ist es doch eher, dass wir uns Sorgen machen, dass doch nicht so richtig klar ist, was kommt denn jetzt als nächstes? Und wir haben manchmal nicht so richtig Hoffnung vielleicht. Auch ein Kollege sagte mir, er hat schlaflose Nächte wegen Grönland. Na, wie das jetzt ist vielleicht ein bisschen besser geworden nach der letzten Woche. Ein anderer hat mir gesagt, er kauft sich Goldmünzen. Wer weiß, was alles noch kommt, ne, wenn das Geld nichts mehr wert ist und so. Und das Tragische ist, dass manchmal auch wir selber uns auch nicht so viel richtig Grund zur Hoffnung geben, ne, mit dem, was wir so hinbekommen. Also bei mir ist es zumindest so, ne, ich nehme mir vor, einiges in meinem Leben und ich schaffe es schon wieder nicht, früh ins Bett zu gehen und ich schaffe es schon wieder nicht, doch ein bisschen mehr Sport zu treiben und ich schaffe es schon wieder nicht, geduldig zu sein und liebevoll zu Hause zu sein. Das ist ein bisschen schade. Søren Kierkegaard, jetzt funktioniert es wieder nicht, mit selber weiterklicken. Okay, super. Ein Theologe und Philosoph, kann man vielleicht sagen, der sagte, Hoffen ist die Möglichkeit des Guten zu erwarten. Die Möglichkeit des Guten zu erwarten. Also, dass man erwartet, es könnte auch noch was Gutes passieren. Und die Frage ist, kann man das wirklich noch erwarten? Ich habe den Eindruck, je älter man wird, desto schwieriger ist das vielleicht, weil man doch ein bisschen desillusioniert wird. Ne? Man macht sich keine Vorsätze mehr, Neujahresvorsätze, weil man weiß, das klappt eh nicht. Und vielleicht ist das auch nicht immer schlimm, so Pessimismus und Hoffnungslosigkeit. Man sagt ja zumindest, also es hat Vorteile, wenn du Geld brauchst, dann leih dir auf jeden Fall Geld von einem Pessimisten. Ne? Weil der Hoffnungslose und der Pessimist, der erwartet nicht, dass du es ihm zurückgibst. Ne? Also das hat vielleicht Vorteile und trotzdem glaube ich, dass wir doch Hoffnung brauchen. Ne? Anderer großer Philosoph, Immanuel Kant, sagte, 3 Dinge helfen, die Mühseligkeit des Lebens zu tragen, die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. Ne? Schlaf und Lachen können wir uns vielleicht noch ein bisschen drum kümmern, aber die Hoffnung ist eins davon. Und auch wenn wir in die Bibel schauen, dann ist Hoffnung eins der 3 Dinge, die wirklich zentral sind. Ne? Bekannte Stelle in 1. Korinther 13, da heißt es, alles wird vergehen und das ganze Vergängliche wird vergehen, aber drei Dinge werden bleiben: Glaube, Liebe und Hoffnung. Die Hoffnung ist auch eine von denen, die bleiben. Und deswegen beschäftigen wir uns mit der GmbH. Wir haben es schon gesehen, ne? Die GmbH, die Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung, so wollen wir das mal definieren. Damit wollen wir uns beschäftigen. Warum können wir denn in der heutigen Zeit noch Hoffnung schöpfen? Woraus können wir Hoffnung schöpfen? Und das läuft jetzt unter dem Titel Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung, weil wir denken, wir sind vielleicht so eine Gemeinschaft, ne, die Hoffnung hat und die irgendwie auch einen Grund hat zu hoffen. Und deswegen wollen wir uns mit diesen Fragen beschäftigen. Wie geht es denn weiter, wenn ich müde bin vom Hoffen? Was bleibt denn, wenn nichts mehr so richtig sicher ist in unserer Welt? Wenn meine Kraft nicht mehr reicht, was trägt mich denn, wenn mein Leben zerbricht? Wie halte ich das aus, wenn ich's nicht ändern kann? Dankeschön. Und gerade wenn das Leben schwer, wenn es enttäuschend ist oder ich Angst vor der Zukunft habe, ne, sind wir dann wirklich so eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung? Und dass wir nicht nur nicht verzweifeln, das ist schön, wenn man nicht verzweifelt, aber dass man stattdessen wirklich hoffnungsvoll sein kann und positiv durchs Leben gehen kann. Damit wollen wir uns beschäftigen. Was gibt uns Hoffnung? Was ist dieser Grund für diese Hoffnung? Und heute schauen wir uns eine Geschichte an, die ziemlich hoffnungslos war. Wir wollen sehen, wie Jesus dieser Situation begegnet, dieser Hoffnungslosigkeit. Und vielleicht können wir daraus auch was ziehen, für unsere eigene Hoffnungslosigkeit oder die Sorgen oder die fehlende Hoffnung, die wir haben. Das Problem ist, wenn man nicht mehr so richtig weiter weiß und wirklich hoffnungslos ist, dann ist oft das, was von der Kanzel so gesagt wird, sind das oft ziemlich platte und hohle Worte. Na, und ich habe ein bisschen das Gefühl, das, was ich jetzt sagen werde und das, was wir uns gemeinsam anschauen, das ist irgendwie hoffentlich so ein bisschen zumindest dazwischen, zwischen so platten Wahrheiten, ja, ne, einfach, es wird schon wieder in irgendwie ein bisschen schöneren Worten gesagt und dem, dass es wirklich hilfreich ist. Ich hoffe, ihr entdeckt daran was, wo ihr sagt, das bringt mich wirklich ein bisschen voran und hilft mir etwas. Heute kommt noch erschwerend dazu, wir schauen uns eine Geschichte an, in der es gar nicht gut läuft. Da sind Leute verzweifelt, die können die Situation nicht ändern und die beten. Und die rufen nach Gott. Und das Schöne ist, die haben einen großen Vorteil, Jesus wohnt in der Nachbarschaft. Und die rufen Jesus. Die rufen Jesus und Jesus kommt nicht. Normalerweise, ne, wenn irgendein Kranker Jesus gefragt hat, dann wissen wir, ja, Jesus heilt den und so, ne, alles gut, aber bei denen kommt er nicht. Jesus hat die einfach ignoriert. Diese Leute. Und hat sogar bewusst gesagt, nee, ich komme euch nicht zur Hilfe. Und die Leute waren verzweifelt und die haben geweint. Und als Jesus dann endlich kam, dann hat er sie auf den Himmel vertröstet. Dann hat er gesagt, das wird schon alles wieder, später, irgendwann mal. Und das klingt nicht so richtig nach dem Jesus, den wir kennen, oder? Aber es war tatsächlich so. Es ist nicht übertrieben, ganz bisschen vielleicht übertrieben, aber nur ganz bisschen. Jesus ist so mit diesen Menschen umgegangen. Und wir lesen diese Geschichte jetzt mal aus dieser Perspektive. So, ich lasse ein paar Sachen weg, die zwischendrin kommen. Da passieren noch zwischendurch andere Sachen. Aber so, wie die Leute das mitbekommen haben, wie die Jesus erlebt haben. In Johannes 11 ist das, da wurde ein Mann in Bethanien krank. Und die Schwestern von diesem Mann, die schickten dann eine Botschaft zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, den du liebst, der ist krank. Den du lieb hast. Also es ist wirklich ein Freund von Jesus, um den es hier geht. Und als Jesus nun hörte, dass Lazarus, vielleicht jetzt kommt es manchen bekannt vor, haben wir schon mal gehört, aber als Jesus nun hörte, dass Lazarus krank sei, da blieb er noch 2 Tage an dem Ort, an dem er war. Also Jesus wartet ganz bewusst. Die Schwestern, die haben ihn gerufen und die haben sicherlich jeden Tag, die haben jede Stunde aus dem Fenster geguckt und wann kommt endlich Jesus? Wir wissen doch, der hat so viele Leute schon geheilt. Wann kommt er endlich? Und er kommt nicht. Und er kommt nicht. Und ich glaube, für uns fühlt sich's manchmal auch so an. Wir beten und die Hilfe kommt nicht. Dann sagte Jesus nach ein paar Tagen zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt hin. Und als Jesus ankam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage in der Grabhöhle lag. Also der war schon 4 Tage tot. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Zum Glück kenne ich mich da nicht so gut aus. Nach 4 Tagen wird es schon richtig eklig. Dann fängt es schon wirklich an zu stinken. Ne? Dann löst sich der Körper innerlich schon auf. Also das ist nicht schön. Das ist wirklich zu spät, um zu kommen. Er war schon 4 Tage tot. Und als Martha, diese eine der Schwestern, das hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, da lief sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Also sie macht diesen Vorwurf, schon einen kleinen Vorwurf an Jesus. Das ist genau oft unsere Frage, ne? Warum greifst du nicht ein? Warum warst du nicht da? Wenn du da gewesen wärst, wenn du mein Gebet erhört hättest, wenn du in der Ukraine da gewesen wärst, wenn du da eingreifen würdest, wie viele hätten gerettet werden können? Wenn du schon viel früher in Venezuela eingegriffen hättest, wie viel besser hätte es sein können? Und dann gibt es ein Gespräch zwischen diesen beiden, zwischen Jesus und Martha. Und sie sagt, aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlagen kann. Also Martha, die ist nicht ganz hoffnungslos vielleicht. Ja, irgendwie wünscht sie sich doch noch, dass was passiert. Und Jesus sagt, dein Bruder wird auferstehen. Und sie sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am letzten Tag. Und da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Ich würde sagen, Jesus kommt hier ein bisschen mit Theologie dann, ne? Der philosophiert so ein bisschen mit ihr über das ewige Leben, das Leben nach dem Tod. Man könnte sagen, er vertröstet auf den Himmel. Und sie sagt, ich weiß das, ja, am Ende werden alle auferstehen. Und Gott verspricht, das zurechtzurücken am Ende, ne? dass es Gerechtigkeit geben wird, dass es Belohnung für das Gute geben wird und das Leid vorbei sein wird. Aber gleichzeitig reicht uns dieses Vertrösten, glaube ich, manchmal nicht aus. Ne? Das wird dem christlichen Glauben auch oft genug vorgeworfen, dass man sagt, ja, es ist irgendwie ein Vertrösten auf den Himmel. Schon, es wird schon mal alles gut und so. Aber was hilft das im Leid jetzt? Und gleichzeitig antwortet Jesus hier ein bisschen überraschend. Also die Martha sagt, am Ende weiß ich, werden alle auferstehen. Am Ende kommt die Auferstehung. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und da kriegt dieses Vertrösten vielleicht doch ein bisschen anderen Touch. Es geht bei der Auferstehung nicht nur um das, was am Ende passiert. Am Ende der Zeiten, am Ende der Welt. Sondern Jesus sagt, ich bin schon jetzt und hier die Auferstehung und das Leben. Die Hoffnung, die er hier anbietet, die liegt nicht irgendwie nur in ferner Zukunft, sondern hängt an der Person Jesus. Es gibt auch viele andere Strategien, um hoffnungsvoller zu werden. Kann man im Internet suchen, wie kann ich hoffnungsvoller werden? Und dann gibt es gute Sachen, die man machen kann, dass man sich auf das Gute konzentriert, dass man seine eigenen Grenzen akzeptiert, dass man Pläne macht, dass man sich überlegt, mit welchen Menschen man sich umgibt und so weiter. Das ist nicht das, was Jesus hier anbietet. Jesus sagt, ich bin die Lösung. Komm zu mir. Und das ist vielleicht der erste Punkt, den wir uns für unsere Hoffnungslosigkeit mitnehmen können. Dass Jesus sagt, komm zu mir mit deiner Hoffnungslosigkeit. Wenn du Auferstehung brauchst, komm zu mir, wenn du in einer hoffnungslosen Situation bist. Und das ist sein Versprechen. Das lohnt sich vielleicht auszuprobieren. Und wenn man schon länger auch mit Gott unterwegs ist, in der Kirche ist oder so, ist das, glaube ich, trotzdem nicht selbstverständlich. Ich merke es an mir, das fällt mir im Alltag schwer. Ich komme nicht mit jeder meiner Sorge, die ich habe, zu Jesus. Komm mit deiner Sorge und deiner Hoffnungslosigkeit zu Jesus. Das ist die erste Erinnerung hier. Und wenn wir dann weiterlesen in dieser Geschichte, viele wissen das, dann wissen wir, das ist noch nicht das Ende von dieser Geschichte. Ich bin die Auferstehung, sagt Jesus. Und dann fragt er Martha, glaubst du das? Ja, Herr, antwortet sie, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also, Jesus ist zu spät gekommen. Und das liegt offensichtlich nicht daran, dass die Martha nicht genug Glauben hatte oder so. Die ist schon ziemlich überzeugt von Jesus, auch immer noch, trotz dieser Situation. Und sie ging dann weg und holte ihre Schwester Maria. Und Maria kommt dann zur gleichen Stelle, wo Jesus war, und warf sich ihm zu Füßen und sagte: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Der gleiche Vorwurf nochmal, das gleiche Gefühl nochmal. Als Jesus sah, wie sie weinte und ebenso die Juden, die mit ihr gekommen waren, dann wurde er innerlich aufgewühlt und war sehr erregt. Und Jesus wird hier in der Situation ziemlich emotional, wie man das eigentlich von ihm, ich glaube, nur sehr selten kennt. Ne, sonst, wenn Kranke zu ihm kamen, dann ist so mein Bild, so wenn ich das so lese, ist so immer, Jesus war immer so der Ruhepol, ne? Der wusste, ich kann euch alle heilen, ne? Ist gar kein Problem, eure Krankheit, ne? Der war voll entspannt und er hat ja diese Perspektive auch, ne? Dass das kein Problem ist, und er heilt die Leute und alle kommen zu ihm und er heilt sie. Und hier wird er richtig aufgewühlt. Das ist nicht, dass er jetzt hier einfach so über der Situation steht, ne? Wo habt ihr ihn hingelegt, fragt er. Komm und sieh selbst, antworten die Leute. Und da brach Jesus in Tränen aus. Der fängt richtig an zu weinen. Das ist nicht ganz eindeutig, finde ich, in diesem Text, warum Jesus so emotional wird hier in dieser Situation. Irgendwie fühlt er mit den Menschen mit. Er sieht die Trauer der Menschen, er sieht den Tod, die Auswirkung des Todes, und weint mit. Und es steht auch, er wird ärgerlich, ne? Er war aufgewühlt, er war erregt, kommt gleich nochmal, dass er ärgerlich war. Und manche sagen auch, dass diese direkte Konfrontation mit dem Tod, den Tod seinem Feind, den er besiegt, in dieser Situation kommt und er wütend auf den wird. In Jesus tobt auch irgendwie ein Kampf. Er ist irgendwie in dieser Zwischenzeit zwischen dem Auferweckung und lebendig machen und gleichzeitig dem Tod von Lazarus und der Trauer, die da ist. Das ist so eine Zwischenstadium. Philipp Yancey schreibt dazu, es ist das Chaos und die Verwirrung zwischen Lazarus' Tod und seiner Auferweckung. Obwohl eine solche Zeitspanne vorübergeht und dann vielleicht das Licht der fantastischen Zukunft, die uns erwartet, das Unbedeutende verblassen lässt, sie ist doch im Augenblick alles, was wir kennen. Und das ist Grund genug, um uns Tränen in die Augen zu treiben. Das ist Grund genug, um Jesus Tränen in die Augen zu treiben. Ja, die Juden, die sagen, seht mal, wie er ihn lieb gehabt hat. Die können das selber auch nicht so ganz einordnen, aber manche sagen, der hat ihn so lieb gehabt und trauert jetzt um den Lazarus. Aber einige von ihnen meinten, er hat doch Blinden geheilt und hätte denn nicht auch Lazarus von dem Tod bewahren können. Die können das selber nicht so richtig einordnen. Aber an diesem, seht mal, wie er ihn lieb gehabt hat, da ist sicherlich was Wahres dran. Er hat den Lazarus, er hat die Trauernden wirklich lieb. Er fühlt mit denen mit. Und das ist vielleicht ein zweiter Punkt, den wir hier mitnehmen können, aus dieser Begegnung von Jesus mit der Hoffnungslosigkeit. Jesus leidet mit. Jesus leidet mit unserer Hoffnungslosigkeit mit. Und ich glaube, Jesus leidet auch mit unserer Welt mit, wenn die zugrunde geht. Wenn Krieg, Tod, wenn Versagen, unser eigenes Versagen, wenn die Krankheit Oberhand gewinnt, Gott fühlt mit, wenn wir verzweifeln. Und das gipfelt in dem Kreuz. Ne? Wir kennen das, am Kreuz stirbt Jesus und das ist auch ein Zeichen davon, dass er das ganze Leid der Welt trägt und er trägt. Er geht mit uns dadurch. Und er kommt nicht unbedingt schon vorher, sodass es gar nicht zu der Situation kommt, verhindert nicht die Umstände. Manchmal ist es noch versteckt, aber er hat es im Blick. Im Psalm 34, Vers 19 heißt es, der Herr ist nahe allen, die zerbrochenen Herzens sind. Ja, und wie gibt uns das konkret Hoffnung? Was hilft uns das, wenn Jesus mitgeht, aber nicht das Problem löst? Und das ist manchmal schwer zu beschreiben. Manchmal sind es kleine Erlebnisse, die wir hier und da haben, Dinge, die sich fügen, wo wir Unterstützung bekommen, genau im richtigen Moment. Aber manchmal ist es auch einfach nur ein Gefühl des Getragenwerdens. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man einen Frieden im Herzen hat, obwohl sich nichts gelöst hat. Viele Menschen berichten, ja, wenn sie mit Gott durch Leid gehen, dass er nicht alles gut macht, dass er nicht alles heilt, dass er nicht alle Probleme auflöst, aber dass man spürt, dass er da ist. Ich habe zuletzt von Jürgen Mette, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, was gehört, das war ein großes Tier, könnte man sagen, in der christlichen Welt. Ne? Also hat irgendein christliches Werk geleitet, ist rumgegangen, hat gepredigt und Evangelisation gemacht. Und der hat Parkinson bekommen. Und die Krankheit macht ihn richtig kaputt. Und er sagt selber, es ist jeden Tag ist es ein Kampf um meinen Glauben und die Zweifel nehmen Überhand und ich will alles über Bord werfen und es ist wirklich, er sagt Worte, die ich jetzt hier auf der Kanzel nicht sagen will, es ist wirklich schlecht. Und wenn er morgens aufstehen möchte, ist sein ganzer Körper steif und er kann nicht aufstehen. Muss irgendwie erstmal warm werden, dass er sich überhaupt bewegen kann. Er kann schlecht schlafen, er kann kaum reden normal. Und dieser Jürgen Mette sagt, sein Leben hat sich total verändert und er war Leiter von einem großen Werk. Und trotzdem sagt er, diese meine Krankheit hat mich viel hoffnungsvoller gemacht. Weil er sagt, ich hatte vorher ein Leben, wo ich ganz viel machen musste und ganz viel gemacht habe. Und ich habe viele Sachen auch gemacht, die mussten halt gemacht werden. Ich musste mich um die Finanzen von dem Werk kümmern, ich musste das organisieren und so weiter. Und jetzt sind nur noch zwei Sachen, die ich wirklich machen kann. Das eine ist, ich kann Bücher schreiben, viel besser als vorher, weil er wacht oft auf, er kann nicht schlafen, wacht um 12 Uhr auf oder um 1 Uhr auf und dann setzt er sich eine Stunde hin und schreibt. Und irgendwas passiert in seinem Gehirn mit dem Parkinson und so, dass er auch ziemlich kreativ plötzlich ist, was er vorher nicht so war. Und er kann schreiben. Und dann legt er sich nach 2 Stunden wieder hin, das Leben ist schwierig und er macht weiter Vorträge. Und er meint, es ist Tage davor, wenn er davor sitzt, bevor er nach vorne geht und seinen Vortrag macht, kann er oft nicht reden und es geht ihm richtig schlecht. Und wenn er auf der Bühne steht, dann kann er reden und ist gar kein Problem, ist überhaupt nicht eingeschränkt. Seine Ärzte erklären ihm, dass das durchaus gibt, wenn man genau das Richtige macht, dass man genau das macht, wofür man berufen ist, dann kommt man in so einen Flow und da wird alles, was die Krankheit so macht, ausgeschaltet und man kann einfach reden. Und er sagt, er ist viel näher dran an dem, was eigentlich sein Ding ist. Und das gibt ihm Hoffnung, dass in dieser schlimmen Situation, in diesem Leid, in diesem Dahinsiechen oft, trotzdem etwas Großes passieren kann. Also wenn ihr irgendwo mal ein Interview oder was von ihm lesen könnt, macht das mal, ist wirklich beeindruckend. Und das hier ist auch die Einladung von Jesus, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Tod ist eigentlich das Endgültige, gerade nach 4 Tagen. Da gibt es keine Hoffnung mehr. Und da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung, die sogar diese hoffnungslose Situation überwinden kann. Komm zu mir und probier es aus. Und da kommen wir auch wieder zu dem, was wir am Anfang hatten, was wir in den letzten Wochen hatten. Gott ist treu und Gott macht Dinge neu, Gott erneuert Dinge. Selbst wenn wir es nicht immer fühlen und es ist nicht immer sofort kommt. Und das ist vielleicht der dritte Punkt, den wir mitnehmen können. Und die meisten wissen das, die Geschichte ist noch nicht zu Ende an diesem Punkt. Wir lesen weiter. Erneut ergrimmte Jesus innerlich, also er wird ärgerlich und ging zur Gruft. Das war eine Höhle, die mit einem Stein abgedeckt war. Hebt den Stein weg, sagte Jesus. Doch Martha, die Schwester, wandte ein, Herr, der Geruch, der liegt schon 4 Tage hier. Und Jesus erwiderte, ich habe doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du mir vertraust. Dann nahm sie den Stein weg, Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhörst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, habe ich das laut gesagt. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist schon ein bisschen lustig. Das ist so ein bisschen wie in so einem Theaterstück, so Shakespeare oder so, ne? Wo jemand so einen Monolog hält. Also wo der Schauspieler eigentlich zu dem Publikum redet. Das muss in der Geschichte, ist das eigentlich blödsinnig, dass da jemand jetzt hier so einen langen Monolog hält. Aber der erklärt den Leuten einfach, wie alles ist. So ähnlich betet Jesus hier, ne? Für die Leute betet er eigentlich, für die Zuschauer. Und sagt, ich weiß, dass du mich erhörst. Wegen der Menschenmenge habe ich das jetzt laut gesagt. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Hier passiert was, das alle Zuschauenden verstehen sollen. Und danach rief er mit gewaltiger Stimme, Lazarus, hierher, heraus. Da kam der Tote heraus, Hände und Füße mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Schweißtuch zugebunden. Also Jesus macht das Unmögliche möglich und der Tote lebt wieder. Wir erleben das auf unseren Beerdigungen leider nicht so oft. Also ich habe es noch nicht erlebt, ne? dass die Toten wieder auferstehen. Meistens lösen sich die Sorgen nicht in Luft auf. Aber auch wenn wir in dieser hoffnungslosen Situation sitzen, können wir vertrauen, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Die Schwestern, die hatten Jesus gerufen und er kam nicht. Er gab ihnen erstmal nur Hoffnung auf irgendwas, was im Himmel passieren würde. Aber dann tut Jesus doch noch das Wunder. Und er hat einen größeren Plan hier auch. Ja, wir erinnern uns, er ist extra zu spät gekommen. Er hat extra länger gewartet. Und zwischendrin liest man auch noch, was wir auch in dem Gebet sehen, er tut das, damit die Leute sehen, wie Gott ist, sehen, wie er ist. Und das ist ein Zusammenhang, den Maria und Martha erstmal nicht sehen können. Und hier trifft dann vielleicht das dritte große Zitat von den großen Persönlichkeiten, die wir haben, zu. Ne? Václav Havel sagte, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und ich glaube, das ist nicht ganz richtig, was er sagt. Ich glaube, manchmal hat das Böse, hat das Schlechte keinen Sinn. Manchmal ist es einfach nur schlecht. Und dann brauchen wir es nicht schönreden. Aber es ist auch nicht ganz falsch. Es gibt oft noch eine größere Geschichte. In der unsichtbaren, in der sichtbaren Welt, es gibt noch was, was wir nicht sehen. Und so kann aus dem Bösesten doch oft noch was Gutes kommen. So kann so etwas wie Sinn entstehen. Und wir leben in dieser Zwischenzeit, in der das noch nicht alles aufgelöst ist. Selbst hier bei Jesus ist es ja nicht endgültig aufgelöst. Der Lazarus, ich bin mir ziemlich sicher, der ist wieder krank geworden und ganz sicher ist er wieder gestorben. Es passiert schon was jetzt, aber gleichzeitig passiert nicht immer was und ist nicht immer alles aufgelöst, sondern Gott leidet mit und trägt durch. Hoffnung heißt, die Zukunft offen zu lassen und sie in Gottes Hände zu legen und zu sagen, Gott, ich weiß nicht weiter, aber ich vertraue dir. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zum Optimismus. Optimismus ist noch mehr, ich habe es selbst in der Hand und Hoffnung ist etwas, was die Bibel mehr betont, dass wir es abgeben bei Gott. Wie wir am Anfang hatten, die Aussage, wir können noch weitergehen vielleicht zum, wo wir drei Punkte sehen. Wir hatten am Anfang das Zitat, Hoffen ist die Möglichkeit des Guten zu erwarten. Können wir noch mal weitergehen? Hoffen heißt die Möglichkeit des Guten zu erwarten. Sören Kierkegaard sagt dann weiter, die Möglichkeit des Guten ist das Ewige. Wenn wir uns die Geschichte von Jesus und Lazarus anschauen und sehen möchten, wie Jesus der Hoffnungslosigkeit begegnet, dann können wir uns hoffentlich diese drei Punkte auf diesen Weg zumindest mitnehmen. Jesus lädt die ein, die wenig Hoffnung haben auf Änderung, zu ihm zu kommen. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich glaube, es gibt auch viele gute Gründe, warum man nicht verzweifelt sein muss und nicht hoffnungslos sein muss. Also vieles in der Welt ist auch gar nicht so schlecht, wie wir das immer sehen. Also gibt es tolle Umfragen, wo man so Leute fragt, wie ist es mit Kindersterblichkeit und wie viele Kinder können weltweit hungern und so weiter. Und alle schätzen es eigentlich so in unserer Welt eigentlich schlimmer ein, als es ist. Vieles entwickelt sich sogar zum Guten in unserer Welt. Aber das ist nicht die Hoffnung, die Jesus hier anbietet. Er sagt, komm zu mir. Das ist manchmal auch ein bisschen abstrakt, komm zu mir. Und wenn man nicht so richtig weiß, was das bedeutet, können wir vielleicht auch darüber nachher ins Gespräch kommen, kann man jemanden fragen. Ich bin selber noch am Ausprobieren oder am Rausfinden, was das wirklich bedeutet in jeder Situation. Aber komm zu Jesus. Und das Zweite ist, Jesus fühlt und leidet mit. Er weint mit. Er weint mit über die scheinbar oder auch wirklich unveränderlichen Umstände. Er ist an unserer Seite. Und das Dritte ist, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es ist noch ein Zwischenstadium, noch ist nicht alles geheilt. Vielleicht können wir so ein bisschen Hoffnung schätzen. Es ist noch nicht zu Ende. Denn ich glaube, Hoffnung lohnt sich wirklich. Heute früh schickte mir noch jemand ein Zitat aus dem Kalender, was da heute stand. Eine frohe Hoffnung ist mehr wert als 10 trockene Wirklichkeiten. Welchen Unterschied machen hoffnungsvolle Leute? Ich glaube, wenn wir wirklich hoffnungsvoll sind, wenn wir noch mit Gutem rechnen können, wenn wir erwarten, dass noch Gutes passieren können, dann sind wir geduldiger, wenn sich nichts ändert. Ja, obwohl schon so viel gesagt wurde, obwohl man so viel getan hat, obwohl man vielleicht auch schon weiß, wie es eigentlich besser sein müsste, aber die Leute machen es einfach nicht, man wird geduldiger mit der Welt. Man wird auch barmherziger, weil man weiß, es ist noch nicht zu Ende. Es gibt noch Perspektiven, es gibt noch die Möglichkeit, dass sich Menschen sich ändern, dass sich Situationen ändern. Und man wird verantwortungsvoller und mutiger, weil man weiß, dass noch nicht alles verloren ist, weil wir noch nicht aufgeben müssen, weil es sich noch lohnt zu investieren und noch Gutes zu tun. Und ich glaube, das ist eine Richtung, in die lohnt es sich verändern zu lassen. Vielleicht können wir kurz 2 Minuten eine Zeit der Stille haben, wo jeder für sich nochmal überlegen kann, was sind die Situationen, wo ich hoffnungslos bin, wo ich nicht wirklich glaube und dass sich noch was verändert. Mit mir selbst, mit Umständen, mit Krankheiten, mit der Welt. Und wo wir das nochmal zu Jesus bringen und überlegen, wo gibt Jesus mir in dieser Situation Hoffnung?